Ich wurde 1927 als ältestes von 4 Geschwistern in Hamburg geboren. Mein Elternhaus war von Seiten der Mutter her eher großbürgerlich bestimmt. Es wird erzählt, dass meine Großmutter Dienstboten, wie man damals sagte, entließ, weil sie den Namen Bismarck nicht mit CK schrieben. Väterlicherseits hingegen dominierte die Tradition hamburgischer Überseekaufleute. Zum Geburtstag des Großvaters erschienen die Enkel in original chinesischen Gewändern, um zu gratulieren. Das und der Geburtsort meines Vaters, geboren in Singapore, buchstabierte bei meiner Hochzeit der Tübinger Standesbeamte, vermittelte den Kindern gelegentlich die Ahnung von der Existenz anderer Welten. Im Allgemeinen aber ging es handfest prosaisch zu. Mein Vater, von Beruf Chemiker, sorgte dafür, dass die Bäume nicht in den Himmel wuchsen, indem er, wenn er uns zumal am helllichten Tag mit einem Buch in der Hand sitzen sah, daran erinnerte, dass es in Haus und Garten noch viele nützliche Dinge zu erledigen gäbe. Meine Schulzeit ist identisch mit der Zeit des Nationalsozialismus. Sie begann 1933 und hätte planmäßig 1945 mit dem Abitur enden sollen. Der Krieg sorgte dafür, dass sie es nicht tat. Ich im Gegenteil, nach vielen Unterbrechungen im Winter 1946 noch einmal zu lernen begann, um, wie immer es gehen möchte, jedenfalls formaliter die Studienzulassung zu erlangen. Die Erinnerung an meine ersten Schuljahre ist vag. Es war, wenn der Schein nicht trügt, eine undramatische Zeit. Ich lernte leicht und gern und hatte auch in der Klasse keine nennenswerten Schwierigkeiten. Der Nationalsozialismus wird für mich nur in der Erinnerung an eine weitgehend uniformierte Umwelt fassbar. Er bildete sozusagen die unproblematisierte Realität meines Alltags. Eine Erfahrung, die, wie ich heute weiß, natürlich durch die Einstellung des Elternhauses mitbedingt gewesen ist. Man war, das erinnere ich deutlich, weil es mich erschreckte, in nicht wenigen Einzelfällen durchaus kritisch. Die individuelle Moral war rigide und Worte wie Anstand und Verantwortung hatten im elitär geprägten Normenkanon einen hohen Stellenwert. Generell jedoch war man ohne grundsätzliche Ablehnung, vielleicht könnte man sagen, zurückhaltend angepasst. Mein Vater war um 1930 nachts aus der Fabrik heimradelnd von Kommunisten überfallen und niedergestochen worden. Er lag lange im Krankenhaus. Ob nach solcher Erfahrung die versprochene Sicherheit der Straßen für eine grundsätzliche Akzeptanz des NS-Regimes eine Rolle spielte, weiß ich nicht, bezweifle es jedoch. Eher würde ich ein Konglomerat nie überprüfter und undiskutiert tradierter vager Wertvorstellung für diese Haltung verantwortlich machen, die sich leicht unter die Leitbegriffe national und sozial summieren ließ. Nach dem Kriege, als mein Vater von den Amerikanern interniert und in ein Gefangenenlager abtransportiert worden war, erfuhr ich von mir fremden Menschen, die sich als Regimegegner meistens aus dem Kreis der Jugendbewegung auswiesen, dass mein Vater mit großer Courage und nicht selten sogar mit Erfolg in den Prozessen für sie ausgesagt und sich noch während der Haft für sie eingesetzt habe. Das zwingt mich ex post zu der Erkenntnis, dass meine Eltern die wahren Zustände gekannt und von der Existenz, wenn nicht von Vernichtungslagern, so doch von Internierungscamp gewusst haben müssen. Aber wir Kinder erfuhren nichts. Für uns gegenüber galt, und zwar sehr lange und sehr erfolgreich, das abgewandelte Attention les servants. Ich muss also bekennen, dass das Jahr 1933, sieht man von der Tatsache des Schulbeginns ab, in meiner Biografie keinen Einschnitt markiert. Auch das Jahr 1937 nicht, als ich, wie alle 10-Jährigen, in die unterste der Hitlerjugendorganisationen zu den Jungmädchen kam. Auch hier habe ich nur noch dunkle und mehr allgemeine, weder positiv noch negativ akzentuierte Erinnerungen. Das erste wirklich einschneidende Datum in meinem Leben war der 1. September 1939. Von heute an wird zurückgeschossen. Das tödliche Entsetzen, das diese Hitlerworte hinterließen, habe ich bis heute nicht vergessen. Vielleicht waren die Erzählungen meiner Mutter schuld, die als Kind im Ersten Weltkrieg Bombenangriffe auf Köln erlebt hatte und uns nun, seit der entscheidenden Rede waren noch keine 2 Stunden vergangen, anwies, den Keller als Luftschutzbunker herzurichten, vor die Fenster Holzscheite als Splitterschutz zu stapeln und das Innere so auszustatten, dass die Familie dort nächtigen konnte. Und doch, vermutlich vor allem dank der Tatsache, dass mein Vater als Chemiker eines, wie es jetzt hieß, kriegswichtigen Betriebs nicht eingezogen wurde, änderte sich unser Leben nur langsam und fast unmerklich. Verdunklung, Lebensmittelkarten, auch Lehrer in grauer Uniform und eifrig geprobte Spielscharkonzerte vor den ersten Verwundeten. All das provozierte mehr Interesse an neuen Daseinserfahrungen, denn dass es Ängste schuf. Und selbst die zunehmenden nächtlichen Fliegeralarme und die Verlagerung der Schlafstätte in den Keller waren für die 12-Jährige relativ leicht verkraftbar. Gelegentliche Bomben in angemessener Entfernung verursachten noch keine Todesangst. Und die naive Freude, durch alarmbedingten Ausfall der für Klassenarbeiten vorgesehenen Schulstunden eine eventuelle 5 in Mathe oder Latein vermeiden zu können, überwog den Schrecken des nächtlichen Sirenengeheuls. Kurz, wir führten ein Leben während der ersten Kriegsjahre, dessen Perversion gerade darin bestand, dass im Großen und im Kleinen die Anormalität zur Selbstverständlichkeit geworden war. Das nahm ein Ende, als 1941, vor allem jedoch 1942-43, die wirklich schweren Luftangriffe auf Hamburg begannen. Ich war 14, später 16 Jahre alt und wurde wie alle in unserer Region zum Kriegshilfsdienst verpflichtet. Wir schaufelten Kellereingänge frei, besorgten Verpflegung, machten Bahnhofsdienst, wenn die Züge für Flüchtlinge aus den am schwersten betroffenen Distrikten zusammengestellt wurden, um die Überlebenden, manchmal auch die Toten, aus der Stadt zu bringen. Noch heute verfolgt mich das Bild jener Frau, der ich helfen wollte, ein schweres Bündel zum Zug zu tragen. Sie fuhr mich an: "Lass mein Kind." Sie trug es in ein Leintuch gehüllt wie einen Sack über die Schulter. Es war tot. Nach jedem Angriff meldeten wir uns am vereinbarten Ort und wurden dorthin geschickt, wo man Hilfe brauchte. Manchmal auch in die sogenannten Vermisstenstellen, wo wir 16-jährig dann den Soldaten, die damals noch Sonderurlaub bekamen, wenn ihre Heimatstädte besonders schwer betroffen waren, wo wir also den Fronturlaufern helfen sollten, ihre ausgebombten Angehörigen wiederzufinden, indem wir Maueraufschriften wie "Sind bei Onkel Paul in Parchim" sammelten und Suchanzeigen registrierten. Eine traurige Tätigkeit, die man vermutlich nur als halbes Kind ausüben kann, wenn man doch in der Lage ist, auf die verzweifelte Forderung "Fräulein, ich gehe hier nicht eher weg, als bis Sie mir gesagt haben, wo meine Familie ist", irgendetwas zu entgegnen. Ich möchte nicht missverstanden werden. Ich habe nichts erlebt, was über einen sogenannten normalen Kriegsalltag hinausging. Ich bin weder verwundet noch verschüttet worden. Ich habe keine Angehörigen verloren. Ich wurde noch nicht einmal völlig ausgebombt. Ich habe nur erfahren, was Angst, panische Angst ist. Trotzdem wurde der Krieg zur bis heute entscheidenden Erfahrung meines Lebens. Krieg als die Summierung aller Ängste, der Inbegriff des Schreckens und des sinnlosen Leidens. Mein späteres Engagement in der Friedensbewegung hat, das weiß ich sicher, seinen Ursprung in dieser Erfahrung der Heranwachsenden. Ich kann und ich will sie nicht vergessen. Und soweit es in meinen Kräften steht, dafür sorgen, dass meinen Kindern dergleichen erspart bleibt. Damals gab es indessen nur eine einzige Möglichkeit, mit dem Schrecken zu leben: die Ablenkung durchs Helfen. Die Angewiesenheit anderer auf die eigene Standfestigkeit. Kleine Kinder, verletzte Patienten, ich arbeitete inzwischen im OP eines Provinzkrankenhauses, lehrte mich neue Überlebensstrategien und ich erfuhr die Fähigkeit, Hilfe zu leisten, als das einzig Sinnvolle inmitten der Sinnlosigkeit. Ich habe mich später oft gefragt, ob hier die Ursachen für meinen sehr ernsthaften Wunsch lag, Medizin zu studieren. Aber der bestand vermutlich schon früher. Der Lysolgeruch, wenn ich ein Krankenhaus betrat, faszinierte mich bereits als Kind und wurde durch die Kriegszeit nur verstärkt. Entschieden wurde er mit Hilfe des Zufalls. Im Winter 1944 war ich mit einem Gelenkbänderriss und einer Einberufung als Luftwaffenhelferin nach Oberschlesien aus der KLV entlassen worden. KLV. Die Buchstaben stehen für Kinderlandverschickung. Eine Aktion, in deren Verlauf ganze Schulen mitsamt der Lehrer aus luftkriegsgefährdeten Landstrichen in weniger bedrohte Regionen, meistens die inzwischen besetzten polnischen und tschechischen Gebiete, verlagert wurden. Ich hatte 4 Monate als sogenannte Lagermannschaftsführerin mit einer kompletten Mädchenoberschule aus Hamburg-Harburg im Mährischen zugebracht, in relativ zivilen Verhältnissen. Das Heimweh der kleinen 10-Jährigen, die Schreckensnachrichten von sich steigernden Fliegerangriffen, zerbombten Wohnungen, verwundeten oder gar umgekommenen Angehörigen der Kinder, forderte uns Große in gleicher Weise wie die Lehrer. Einmal mehr erfuhr ich den Segen des Gebrauchtwerdens. Ich wäre gern länger geblieben, obwohl nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler im Juni 1944 die Tschechen unser Lager gelegentlich mit Steinen bewarfen. Indes, man konnte schon lange nicht mehr wählen. Ich hatte meine Einberufung zur FLAG und musste fort. In der mitteldeutschen Kleinstadt, in die mein Vater inzwischen samt seiner in Hamburg ausgebombten Fabrik versetzt worden war und wo meine Familie lebte, in Holzminden an der Weser also, ging ich ins Krankenhaus, um meinen Bänderriss behandeln zu lassen. Der Arzt, ein weit über 60-jähriger berühmter Chirurg aus Berlin, den der Krieg in diese Klinik verschlagen hatte, schaute mehr mich als mein Bein an, rief nach einer Schwester und gipste mich bis in die Leistenbeuge ein. Dann ließ er sich meinen Einberufungsbefehl geben, schaute aufs Datum, 10. Januar 1945, sagte kurz, daraus wird nichts, und schickte mich heim mit der Weisung, in 3 Wochen wiederzukommen. Ich kam pünktlich, er nahm den Gips ab und sagte so, morgen früh um 7 fangen Sie hier an. Das war mehr, als ich je zu hoffen gewagt hatte. Erst viel später habe ich begriffen, dass ich diesem Mann, sein Name Otto Nordmann, vermutlich mein Leben verdanke. Einstweilen wickelte ich jeden Morgen zunächst 3 Stunden die kostbaren, frisch gewaschen und hoffnungslos verhedderten Mullbinden zu den vorgeschriebenen Rollen auf. Dann half ich dort, wo man mich brauchte, im OP, im Kreissaal, beim Verbandswechsel nachmittags auf der Station. Wir bekamen viele Fliegerverletzte aus dem Rheinland. Während der ersten Operationen, zumal wenn sie etwas blutiger verliefen, schaute Nordmann gelegentlich prüfend zu mir rüber und stellte mit 2, 3 Worten die Notwendigkeit dessen, was er tat, klar. Wenn wir keinen Kaiserschnitt machen könnten, müssten Mutter und Kind sterben. Aber ich wäre ohnehin nicht umgefallen. Ich war viel zu fasziniert von dem, was ich sah. Mein Berufsziel stand fest. Nach dem Krieg würde ich Medizin studieren. Nach dem Krieg. Eine zu Beginn des Jahres 1945 sich realistisch abzeichnende Zeitvorstellung. Die Front kam näher, der Geschützdonner war tagsüber im Krankenhaus und nachts in den vor der Stadt ausgehobenen Schützengräben immer deutlicher hörbar. Zeitungen gab es schon lange nicht mehr, auf gefälschte Radiomeldungen war wenig Verlass, man konnte nur warten. Eines Morgens rollten dann die US-Panzer durch die Straßen. Ich hatte mich vom Keller in die Wohnung geschlichen, stand wie in einem schlechten Film hinter der Gardine, sah ziemlich ratlos den durchrollenden Wagen nach und versuchte, meine Gefühle zu analysieren. Eine Empfindung von Niederlage, Ende, Schmach und Verzweiflung, so wie ich gelesen hatte, dass man sie haben müsse in einem solchen Moment, wollte sich nicht einstellen. Im Gegenteil, ganz commandwidrig überkam mich, das weiß ich noch genau, ein ungeheures Gefühl der Befreiung und des Glücks. Mein Gott, es ist vorbei, jetzt wird alles anders werden. Nun, es wurde anders, aber zunächst doch sehr anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich musste lernen und auch das anders als gedacht. Aus der ersten Nachkriegszeit, sie liegt immerhin nahezu 50 Jahre zurück, sind mir nur Bildfetzen und einzelne Eindrücke haften geblieben, die im Rückblick jedoch Stellvertretungscharakter gewonnen haben. Da war zunächst die Geschichte mit dem Rad, auf dem mein Vater zur amerikanischen Kommandantur geradelt war. Er kam nicht wieder, ich ging ihn suchen. Ein freundlicher Offizier erklärte mir, man habe ihn als Kriegsverbrecher, er war Chemiker, interniert. Vermutlich sei er in einer der Baracken des ehemaligen Truppenübungsplatzes Sennelager bei Osnabrück. Ich fragte nach seinem Fahrrad. Man gab es mir bereitwillig heraus. Aber es war abgeschlossen und ich hatte keinen Schlüssel. Kurzes Palaver der Offiziere. Dann ließen sie einen Jeep kommen und fuhren mich mitsamt dem blockierten Rad nach Haus. Diese Handlungsweise gab mir zu denken. Sie wollte nicht recht in das mir bisher so selbstverständliche Freund-Feind-Schema passen. Auch das, was ich dann bei dem Versuch erlebte, meinen Vater im Sennelager ausfindig zu machen und ihm nächtens einige Briefe und Lebensmittel zukommen zu lassen, war eine neue Erfahrung. Die Wachposten nämlich sahen auch dann noch weg, als ich ihnen kurz zuvor ihre zwar recht freundlich vorgetragenen, aber doch eindeutigen Wünsche abgeschlagen hatte. Ich war dankbar für solche Zeichen von Siegergenerosität, doppelt dankbar angesichts einer Realität, auf die ohnehin keine der erlernten Normen mehr passen wollte. Inzwischen gab es auch wieder Zeitungen, vierseitige Nachrichten- und Informationsblättchen sowie Rundfunksendungen, deren Inhalte mich gelegentlich in panikartige Ängste stürzten. Was ich dort an widersprüchlichen Meinungen und gegensätzlichen Einschätzungen las und hörte, konnte ich mir nur als Vorbereitung auf eine neue blutige Auseinandersetzung denken. Die Möglichkeit eines friedlichen Austrags von Meinungsverschiedenheiten, zum Beispiel in Form ziviler Diskurse, lag außerhalb meiner Erfahrung. Erste wirklich spürbare Folge des rüden, autoritätsfixierten Schwarz-Weiß-Denkens, in dem ich in Politizis 12 Jahre lang erzogen worden war. Schrecklicher als alles bisherige aber waren die Nachrichten und Bilder aus den KZs. Der Schock ging tief und trotzdem überwogen zunächst die Zweifel. Das war Propaganda der Sieger, das konnte nicht sein. Und dann doch das Erkennen müssen und die vorsichtige Nachfrage, das Entsetzen, die Ratlosigkeit und die Angst vor den Konsequenzen der Wahrheit. Und alles immer wieder verdrängt, überwuchert durch die Anforderungen des praktischen Lebens. Wir wohnten nach mehreren Teilausbombungen mit 12 Personen von 2 bis 70 Jahren in 2 Zimmern. In den Waschschüsseln mussten auch Kartoffeln und Rüben präpariert werden. Das konnte auf die Dauer nicht so weitergehen, zumal es in Hamburg ein Haus gab, das, wenn es denn noch stand, Platz zumindest für eine Familie bieten würde. Mein nächstes Bild auf dem Kohlenzug nach Hamburg. Kohlenzüge waren damals das einzige Transportmittel, auf das einigermaßen Verlass war. Die Besatzungssoldaten drückten angesichts der vielen zigtausende vagabundierender Menschen ein Auge zu. Die Fahrt von Holzminden nach Hamburg dauerte 36 Stunden. Als ich schließlich bei einer Tante ankam, erkannte sie das schwarze Wesen nicht. Aber was wichtiger war, das Hamburger Haus stand im Wesentlichen und nach etlichen Laufereien um Dokumente, die den Wechsel von der amerikanischen in die englische Besatzungszone erlaubten, erhielt ich die Rückkehrbewilligung für meine Mutter und die Geschwister, sodass die Familie gegen Ende des Jahres 1945 wieder ein Zuhause hatte. Ich versuchte, die Studienzulassung zu erhalten. Ein Unterfangen, das sich zu diesem Zeitpunkt für eine 18-jährige Frau als in jeder Weise hoffnungslos erwies. Also ein halbes Jahr Schnellkurs Handelsschule, Englisch, Stenografie und Schreibmaschinenschreiben, das konnte nicht schaden angesichts der 5-köpfigen Familie ohne Ernährer mit eingefrorenen Rücklagen. Neben der Schule verschaffte ich mir Taschengeld durch Gelegenheit, Jobs, was mich gelegentlich, wie ich erstaunt feststellte, in den Augen meiner aus den sogenannten ersten Hamburger Kreisen stammenden Mitschüler sozial absolut unmöglich machte. Nun, ich suchte mir andere Freunde und war um eine interessante soziale Erfahrung reicher. Im Frühjahr 1946 dann die erste durchs Arbeitsamt vermittelte Anstellung beim Passamt. 4 Wochen lang tippte ich von morgens 9 bis abends 18 Uhr, unterbrochen durch eine einstündige Mittagspause, den Namen der antragstellenden Personen sowie deren Reiseziel in vorgedruckte Formulare. XY is allowed to enter the French occupied zone of Germany and to proceed to Tübingen, Ploching, whatever you want. Dann hielt ich es nicht mehr aus. Aber die Erkenntnis, wie eine solche Arbeit den Menschen zurichten kann, ist mir bis heute geblieben. Ich fand einen neuen Job als Dolmetscherin in einer englischen Transporteinheit und hatte das Glück, in meinem Vorgesetzten Sergeanten einen Mann zu treffen, der auch davon träumte, einmal studieren zu dürfen. Er bestand darauf, dass ich auch als Nichtraucherin die Zigaretten annahm, die er mir anbot. Sie reichten aus, um mein Studium bis zur Währungsreform zu finanzieren. Aber so weit war es zunächst noch nicht. Immerhin erhielt ich im Herbst 1946 die Zulassung zu einem sogenannten Vorkurs, wo uns im Eilverfahren jene Minimalkenntnisse vor allem in Latein und Mathematik beigebracht wurden, die zum Erhalt einer Studienzulassung nachgewiesen werden mussten. Ein hartes halbes Jahr, aber im Frühjahr 1947 hatte ich das Abitur in der Tasche. Doch was hieß das schon? Die Versuche, mich in der medizinischen Fakultät zu immatrikulieren, erwiesen sich als aussichtslos. Ein Freund überredete mich zur philosophischen Fakultät. Dort konnte er etwas nachhelfen. In Erinnerung an meine Passbehördenzeit willigte ich ein. Ich konnte mir mich auch als Lehrerin vorstellen. Besser als Büroarbeit war jedenfalls alles. Es war ein folgenreicher Kompromiss, auf den ich mich einließ. Und wenn ich zunächst auch noch in der Hoffnung lebte, eines besseren Tages wieder zur Medizin zurückkehren zu können, so erlag ich trotz meines anfänglich noch recht wahllosen Lesens und Studierens doch zunehmend der Faszination, die nun einmal mit dem sich auftun neuer Welten und der Erfahrung von der Polyvalenz des bisher nur als eindimensional Interpretierten verbunden ist. Im Nacharbeiten der literarhistorischen Kollegs und vor allem von Wilhelm Flittners Vorlesung über die Geschichte der abendländischen Bildung erlebte ich zum ersten Mal die Vielfalt menschlicher Denk- und Lebensmöglichkeiten und hatte Vergnügen an dem Versuch, anderes, teilweise auch Fremdes zu verstehen und für das eigene relevant werden zu lassen. Und dazu kamen völlig neue Kontakte im sozialen Raum. In der Studentengemeinde wurde über die Frage der deutschen Kollektivschuld diskutiert. Ich hörte zum ersten Mal Namen wie Martin Niemöller, Gustav Heinemann, auch Eugen Kugon oder Walter Dirks. Und lernte unter meinen meist älteren Kommilitonen Menschen kennen, für die die NS-Zeit nicht ausschließlich Krieg, sondern auch Faschismus mit allen Schrecken und Repressionen bedeutet hatte, die schikaniert und verfolgt worden waren und sich Widerstandsgruppen angeschlossen hatten. In dieser durch die Vielfalt der Eindrücke oft verwirrenden Situation hatte ich das Glück, erfahrene Freunde zu finden, die halfen, die diffusen Erlebnisse historisch handhabbaren und politisch relevanten Kategorien zuzuordnen. Aber auch aus dieser Zeit sind mir nur einzelne Bilder geblieben. Ein schwarzes Brett zum Beispiel mit Aufrufen, die das Emblem des zerbrochenen Gewehrs, das Zeichen der Kriegsdienstverweigerer, trugen. Kriegsdienstverweigerung als Friedensdienst, das erschien mir zunächst ungeheuerlich. Und das Umdenken, Neudenken, ja, erstmals wirkliche Denken außerhalb der hergebrachten Bahnen war schwer und brauchte Zeit. Was das häusliche Leben anging, so war mein Vater zurückgekehrt und wieder als Nahrungsmittelchemiker tätig. Für mich bedeutete das Entlastung von den Verpflichtungen, die mir als Ältesten der Kinder ganz selbstverständlich zugefallen waren. Ich konnte daran denken, den Studienort zu wechseln. Mein Vater war in Tübingen gewesen, also versuchte auch ich es mit Tübingen. Dass ich mit dieser Entscheidung meinen Medizinertraum endgültig begrub, war mir, glaube ich, nicht bewusst. Das Problem war in den Hintergrund getreten. Im Augenblick studierte ich Literaturwissenschaften und Bildungsgeschichte, nicht sehr orthodox, aber mit Spaß. Der Zugang zur Tübinger Uni erwies sich als schwieriger als gedacht. Man war streng in der französischen Zone. Ich erhielt die Aufforderung zu einem Vorstellungsgespräch, das hieß 36 Stunden Bahnfahrt hin, 36 Stunden zurück. Zwischendurch Rede und Antwort vor der Kommission. Es war zu Beginn des Jahres 1949, ich war gerade 22 Jahre alt geworden. 3 Semester in Hamburg lagen hinter mir, gute Zeugnisse hatte ich beibringen können, die mir vermutlich überhaupt erst den Zutritt zu dem erlauchten Kreis ehrwürdiger Männer, es waren, das weiß ich ganz genau, keine einzige Frau unter ihnen, ermöglicht hatte. Ein kurzes Kreuzverhör über bisher Studiertes, generell freundliche Mienen, Doch dann interessierte man sich, wenn die Erinnerung nicht trübt, ausschließlich für meine politische Vergangenheit. Ich war BDM-Führerin gewesen und sollte nun sagen, warum und worin meine Tätigkeit bestanden hatte. Ich weiß nicht mehr, was ich zu Protokoll gab. Nur noch, dass man im unzerstörten Tübingen über Lupfschutz und KLV-Einsätze eigentlich nichts hören wollte, dafür aber von Spielschafharten, Kräuter- und Altmaterialsammlungen. Ein etwas zähes und ratloses Palaver, bis plötzlich ein kleiner Mann aufsprang, mich fragte, wie alt ich sei, und auf meine Antwort hin mit der Faust auf den Tisch schlug, dass nicht nur ich zusammenschrak. Meine Herren, ich weigere mich, hier weiterhin Kinder zu verhören. Sprach's, drehte sich um und ging. Die Sitzung war zu Ende, Sie werden von uns hören. Nun, ich bekam die Zulassung. Der kleine Mann war, wie ich erfuhr, Theologe und hieß Otto Bauernfeind. Sehr viel später, bei den Recherchen für unsere Universitätsgeschichte, stellte ich fest, dass er einer der ganz wenigen aufrechten Regimegegner an der Alma Mater Tubingensis gewesen war. Ab 5. Mai 1949, also Tübingen. Zum ersten Mal war ich wirklich frei, ohne Verpflichtung für Familie, Haus und Garten, beurlaubt für ein Semester, eine Durchreisende im wahrsten Sinn des Wortes. Ich fand ein Zimmer im Jenseits, Bräuningstraße 9, bei Frau Weber, die mir ihren Leiterwagen lieh, um meinem Koffer vom Bahnhof über die damals noch ungepflasterte ländliche Friedrichstraße und eine schmale blaue Brücke nach Hause zu karren. Eine befahrbare Unterführung gab es erst gut ein Vierteljahrhundert später. Ich war ebenso entzückt wie befremdet von dem ländlichen Ambiente der Stadt, den Holzbeugen vor den Häusern und dem Schweinemarkt vor der Jakobuskirche, zu der sich an jedem Freitag auch noch der Kleintiermarkt vor dem Rathaus gesellte. Eine Stadt zudem, die voll war, wie mir schien, mit Leiterwägelchen ziehenden älteren Frauen und einer Unzahl radelnder junger Menschen. Die Universität schien aus zwei Komplexen zu bestehen, die alte Aula mit Pfleghof und Kirche und dem neuen Ensemble an der Wilhelmstraße. Das Leben spielte sich zwischen diesen Fixpunkten ab. Es erschien mir begrenzt in jeder Weise. Geistige Bedeutung und verweisende Plastizität gewann dieser kleine Bezirk für mich erst 25 Jahre später, als ich begann, für das Jubiläum 1977 die Zeugnisse der vergangenen 500 Jahre dieser gelehrten Republik zu lesen. Seither bin ich hier zu Hause. Damals hingegen erfreute mich, dass es an der Uni zwar gut besuchte, aber nicht wie in Hamburg ständig überfüllte Vorlesungen gab, dazu kleine Seminare, in denen ich bald alle kannte, und Dozenten, die mich beim Namen nannten. Tübingen hatte damals gerade die Zahl von 3000 Studenten erreicht. Jeden Donnerstag war Dies Academicus ein eintägiges Studium Generale, an dem auch viele Bürger der Stadt teilnahmen. Das hatte es in Hamburg nicht gegeben. Ich hörte Jurisprudenz, evangelische so gut wie katholische Theologie und Geschichte. Das heißt, eigentlich hörte ich berühmte Namen. Ziemlich wahllos, aber mit Spaß und Gewinn. Zweigert, Eschenburg, Thielicke, Adam, Rückert, Guardini und so fort. In diesen Dies-Vorlesungen gab es auch damals schon gelegentlich Überfüllung. Mein Glück. Das Freihalten von Plätzen für Damen der Tübinger Society bescherte mir mehrmals in der Woche Einladungen zu einem warmen Mittagessen. Schwierigkeiten hatte ich eigentlich nur mit der Sprache. Wenn ich im Laden Quark oder Wurzeln haben wollte, empfahl es sich, den Wunsch gestisch zu präzisieren und sich die Korrektur, ach, Sie meinet Weichkäse und Mohrrübe, zu merken. Der Zufall wollte es, dass in der Bräuningstraße 9 ein zweiter Hamburger Grizist und Assistent am klassisch-philologischen Seminar wohnte. Die gemeinsame geografische Herkunft schuf erste Kontakte, außerdem hatte ich immer gern Griechisch lernen wollen. Geld besaß ich nicht, aber dafür gewisse Fähigkeiten, mit Öfen umzugehen. Wir kamen ins durchaus zeitgemäße und rollenkonforme Geschäft, Ofenheizung gegen Griechischunterricht. Anderthalb Jahre später, im Februar 1941, heirateten wir, protegiert von Ernst Rowohlt, der gerade den ersten Roman meines Mannes verlegt hatte. Als Frau des Schriftstellers Walter Jens erhielt ich nun auch eine Einladung zur Tagung der Gruppe 47, die 1951 in einem Kinderheim in Bad Dürkheim-Pfalz stattfand. Alle Waschtische, Klos, Tische etc. hatten Kindergröße. Wir saßen aus Mangel an passenden Stühlen auf Matratzen und hörten den Lesungen zu. Das Ritual und der Umgangston überraschten mich. Ich hatte bis zu diesem Moment keinen Schriftsteller persönlich gekannt und musste mein recht naives Bild vom Dichter nicht unerheblichen Korrekturen unterziehen. Was mir von heute aus gesehen als stärkster Eindruck blieb, war die Begegnung mit Menschen, die in der Emigration gewesen waren oder im Widerstand überlebt hatten. Walter Kolbenhoff etwa oder Hans-Werner Richter, die nach wenigen Wochen aus dem Exil zurückkehrten, war die Begegnung mit Menschen, die in der Emigration gewesen waren oder im Widerstand überlebt hatten. Walter Kolbenhoff etwa oder Hans-Werner Richter, die nach wenigen Wochen aus dem Exil zurückkehrten, weil sie buchstäblich der Hunger wieder heimtrieb. Noch heute denke ich zuweilen an Kolbenhoffs Grachtengeschichte. Und dann stand ich in Amsterdam auf so einer Brücke und dachte, wenn du hier reinfällst und morgen rausgefischt wirst, weiß kein Mensch, wer du bist. Du bist einfach weg, verschollen, futsch. Ich hörte ihnen zu. Ilse Eichinger, die aus der größeren Hoffnung las, ihre eigenen Geschichte als halbjüdisches Kind in von den Nazis besetzten Wien. Wolfgang Hildesheimer, der in der Emigration Tischler geworden war, dann in Nürnberg gedolmetscht hatte und nun seine ersten lieblosen Legenden vortrug. Den Österreichern, die bei den jugoslawischen Partisanen gewesen waren. Oder ein Jahr später Paul Celan, der die Todesfuge mit solchem Pathos las, dass ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Gruppe, ein anderer den Text wiederholen musste, damit wir eine adäquate Vorstellung seiner Dimension bekamen. Ich hörte auch Ernst Schnabel zu, dem Seemann, von dem man sich erzählte, er habe das Ritterkreuz für Menschenrettung erhalten. Er war gerade von einer Weltreise zurückgekommen, zu der ihm die Panem mit der Auflage eingeladen hatte, in dem Rundfunkfeature, eine Gattung, deren Namen ich damals zum ersten Mal hörte, über den Flug ein- oder 200 Mal, ich weiß nicht mehr genau, die Worte Pan American World Airways zu verwenden. Er las das Interview mit einem Stern, ohne uns von der Bedingung zu erzählen. Wir merkten nichts. Die Auflage war so geschickt erfüllt, dass sie den Eindruck von Märchenhaftigkeit, den der Bericht jedenfalls für mich in der damaligen Zeit vermittelte, zum Erlebnis einer faktisch möglichen Weltläufigkeit steigerte. Das Gros der Lesung bestand natürlich aus Soldatengeschichten. Die meisten Autoren kamen aus dem Feld. Unter denen, die erzählten, war immerhin Heinrich Böll, der den Krieg als gottloses Vertun der dem Menschen zugemessenen Zeit interpretierte. Und unter ihnen waren diejenigen, die meistens in Italien nicht ganz unfreiwillig in amerikanische Gefangenschaft geraten und in den USA in einem der heute legendären Umerziehungscamps gewesen waren, in denen das Office of War Information deutsche Antinazis zusammenfasste, um sie mit Hilfe deutscher Immigranten auf ihre öffentlichen, sprich journalistischen Aufgaben in einem zur Demokratie umzugestaltenden deutschen Gemeinwesen vorzubereiten. Nicht vertreten, das heißt da bewusst ausgeschlossen, waren Autoren, die sich irgendwann an Hitler- oder Stalin-Hymnen versucht hatten. Ansonsten war jeder zugelassen, dem es mit dem Aufbau einer sozialen Demokratie ernst war. Wovon ich hörte auf diesen Tagungen, war deutsche Geschichte. So gut wie meine eigenen Erlebnisse es waren, aber erfahren unter völlig anderen politischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen. Das prägte sich mir ein. Gerade durch die unprätentiös biografische, erzählerische Form der Darbietung. Ich merkte, mich faszinierten die konkrete Anschauung, die Details der Realität vermittelnde Dokumente, die Zeugnisse gelebten Lebens, Briefe, Berichte, Tagebücher, Biografien, historisch korrekt erzählte Romane. Um Zusammenhänge zu sehen, brauchte ich kein geistiges System, das sich dann im Konkreten nachweisen ließ, sondern eher umgekehrt eine Fülle signifikanter Details, die sich an einem Punkt zum Ganzen fügten. In erster Linie deswegen fuhr ich gern zu den jährlich stattfindenden Gruppentreffen. Sicher, ich erprobte auch die Brauchbarkeit der erlernten Kategorien zur Beurteilung dessen, was ich hörte. Ich verfasste Kritiken und versuchte mich mit Literaturberichten für den Rundfunk. Ich schrieb sogar, um mein Studium abzuschließen, eine Dissertation über die Entwicklung der expressionistischen Novelle. Weiter in die Moderne konnte man sich damals an der Universität nicht vorwagen. Aber mein eigentliches Interesse, das wurde mir immer deutlicher, galt dem Grenzgebiet von Literatur und Geschichte. So, wie es mir damals Ernst Rowohlt erschloss, der mir nicht nur großzügig sein Verlagsarchiv zur Verfügung stellte, sondern in seinen Geschichten die Objekte meiner Forschung, seine Autoren, die mir Äonen fern gewesen waren, in Zeitgenossen zurückverwandelte. Den seine Gedichte wie ein Metzgergeselle herausbrüllenden Georg Heim, den schweigsamen Franz Kafka in Begleitung des für ihn sprechenden Max Brod oder Meister Musil, der seinem Verleger nächtens aus dem Mann ohne Eigenschaften vortrug, um beim Morgengrauen zu bemerken, dass er die vierte statt der eigentlich zu diskutierenden fünften Fassung vorgelesen habe. In die Reihe dieser entscheidenden Vergegenwärtigungen gehören auch Leseerlebnisse, wie zum Beispiel die Lektüre von Anna Segers Roman »Das siebte Kreuz«, die Geschichte des flüchtigen KZ-Ausbrecher Georg Heißler, dessen Überlebenschance von der Bereitschaft seiner Mitmenschen abhängt, ihm Unterkunft zu gewähren. Leseerfahrungen, die neben der systematischen Lektüre von historischen Analysen wesentlich dazu beitrugen, die Geschichte, deren Zeugin ich, wenn auch unreflektiert gewesen war, neu und anders zu begreifen. Das siebte Kreuz sollte übrigens noch bedeutsam für uns werden, in einem Sinn, von dem ich mir damals nichts träumen ließ. Als wir während des Golfkriegs gebeten wurden, ein paar Wochen lang fahnenflüchtigen GIs Unterkunft zu geben, bedurfte es nur eines Blickwechsels zwischen meinem Mann und mir, um Ja zu sagen. Anna Segers Geschichte war gegenwärtig geblieben. Sie hat für uns auch heute nichts von ihrer verpflichtenden Moralität verloren, trotz der uns ins Haus stehenden Verurteilung wegen Beihilfe zur Desertion. Doch das nur nebenbei. Vor 40 Jahren ahnte ich von diesen Konsequenzen noch nichts. Ich schloss die Promotion ab mit einer Fächerkombination, die durch meine aktuellen Interessen eigentlich längst obsolet geworden war. Germanistik, Anglistik, Pädagogik. Ich schwor im Kreis von mir inzwischen größtenteils wohlbekannten, wiederum nur männlichen Kollegen meines Mannes, von deren mir während der Zeremonie kein einziger freundlich aufmunternd zunickte oder gar lächelte, den akademischen Eid, den Wolfgang Schadewald als Dekan gerade eingeführt hatte, arbeitete einige Zeit als Redakteurin an einer Literaturzeitschrift in Stuttgart, lernte das journalistische Handwerk, auch das Autofahren, was damals noch was Besonderes war, und bekam mein erstes Kind, was man lange von mir erwartet hatte. Ich war inzwischen immerhin 27 Jahre alt geworden. Ohne Bedauern gab ich meinen Beruf auf. Es war schön, ein Kind zu haben, zumal sich Lesen, viel Besuch und gelegentliches Schreiben gut mit der Sorge für den Sohn vereinigen ließ. Ich kam aus einer kinderreichen Familie und hatte mit der Organisation des Alltags wenig Schwierigkeiten. In dieses freundliche Dasein fiel die Bitte des Verlegers Günter Neske, mein Mann möge doch die Briefe Thomas Manns an den Kölner Germanisten Ernst Bertram edieren. Er lehnte ab, meinte aber, dass ich mich doch an der Aufgabe versuchen sollte. Ich ließ mir die Texte geben und erlag zum ersten Mal jener merkwürdigen Mischung aus Faszination und Beklemmung, die die Lektüre von Dokumenten bei mir auslöst, die in diesem Moment noch kaum einer kannte und für deren weiteres Schicksal ich von nun an verantwortlich sein sollte. Das Wissen, ungebetene Zeugin von Vorgängen und zwischenmenschlichen Konstellationen zu sein, von denen noch niemand erfahren hatte, war ebenso verführerisch wie irritierend. Allein die Frage, ob solche Zeugnisse überhaupt publiziert werden dürften und wenn ja, warum, warf eine Fülle von Problemen auf, mit denen ich mich noch nie beschäftigt hatte, von der Frage nach dem Wie ganz zu schweigen. Ich machte mich mit den Techniken des Edierens vertraut, sah aber schnell, dass die in den Lehrbüchern angebotenen Kriterien und Regularien für meinen Fall nicht relevant waren. Textprobleme stellten sich nicht, der Inhalt wies keine wirklich kryptischen Passagen auf, selbst sogenannte heikle Stellen, die Persönlichkeitsrechte anderer verletzten, gab es, soweit ich sah, nicht. Außer einer vielleicht. In einem Brief vom August 1949 erzählt Thomas Mann von der Vortragstournee nach Schweden, ich zitiere, wo uns in Stockholm die Schreckensnachricht aus Südfrankreich vom Selbstmord des Sohnes Klaus betraf und uns fast bestimmt hätte, die Reise abzubrechen. Aber es war besser, aktiv zu bleiben. Jung und mit wenig Distanz zu dem, was ich las, fand ich dieses dazu noch im Pluralis Majestatis gehaltene Diktum, zumindest was die Mutter betraf, barbarisch und beschloss, die Stelle Katja Mann vorzulegen. Heute würde ich anders entscheiden. Damals fuhr ich nach Zürich und zeigte ihr den Satz. Sie zögerte einen Augenblick und sah mich an. Das erscheint Ihnen schrecklich, wie? Ich nickte. Pause. Dann, sehr klar und entschieden, so war er, das bleibt. Die Lektion wurde prägend. Ich habe sie bis heute nicht vergessen. Damals begann ich zu ahnen, wie viel Distanz und Souveränität nötig sind, um objektive Aussagen zu ermöglichen, und ich sollte bald Gelegenheit erhalten, von dieser Erkenntnis Gebrauch zu machen. Ich stand nämlich vor einem weiteren grundsätzlichen Problem. Es gab keine Gegenbriefe. Was das heißt, wurde mir erst während der Arbeit klar. Angetreten mit dem Anspruch, so genau und so gerecht wie möglich die geistesgeschichtlich bedeutsame Freundschaft zwischen zwei Menschen zu rekonstruieren, sah ich mit zunehmendem Unbehagen, dass im Text immer nur die eine Seite zu Wort kam. Natürlich versuchte ich, mich so umfassend wie möglich ins Umfeld einzuarbeiten, Zeugen zu befragen und politische Anspielungen mit Hilfe extensiver Zeitungslektüre zu entschlüsseln. Studien zur Bücherverbrennung in Köln zum Beispiel ließen die Einstellung Bertrams mit erschreckender Deutlichkeit hervortreten. Und doch gab das alles noch keine Antwort auf die mir immer dringlich werdende Frage, was für ein Mann denn das eigentlich war, der seine Einwilligung zur Teilnahme an dem Auto da Fé nur unter der Bedingung gab, dass die Bücher des Freundes Thomas Mann nicht auf den Scheiterhaufen geworfen würden. Wieder einmal kam mir der Zufall zur Hilfe. Die Handschriften der Briefe befanden sich in Marbach, dessen modernes Literaturarchiv damals 1960 noch ein kleiner Betrieb mit wenigen Benutzern war. Der Direktor Bernhard Zeller hatte Zeit, sich meiner anzunehmen. Nach einem grundsätzlichen Gespräch drückte er mir zwei Schuhkartons mit Briefen in die Hand. Sie enthielten große Teile der Korrespondenz zwischen Ernst Bertram und seinem engen Freund Ernst Glöckner, dem Kalligraphen des George-Kreises. Die beiden hatten in den 20er Jahren täglich oft mehrere Briefe miteinander gewechselt. Kurze Zettel und bloße Mitteilungen, aber auch lange Episteln, in denen Privates und Staatliches, das heißt den George-Kreis Betreffendes, den beide, wenn auch in unterschiedlicher innerer Abhängigkeit angehörten, meist ungeschieden nebeneinander stand. Hin und her gerissen zwischen Sympathie und Erschrecken, Wissbegier und dem Gefühl, eine Indiskretion zu begehen, las ich die Dokumente. Intime Briefe, die dennoch sehr viel von jenen Informationen enthielten, die gerade wegen ihrer Privatheit geeignet waren, Bertrams Position deutlicher zu machen. Ich sah ihn plötzlich vor mir, den etwas steifen, in deutsch-nationalem Gedankengut befangenen, hochgebildeten Gelehrten, der sich dem Freund gegenüber über den Ohrenmenschen Thomas Mann lustig machte, der Bachs Matthäus-Passion nicht kannte, oder über den berühmten Literaten, der noch nie eine Zeile von Stifter gelesen hatte, ja, ihn überdies noch für einen Schweizer hielt. Ich sah aber auch den Abtrünnigen, das heißt, durch die Freundschaft mit dem von George verfemten Thomas Mann die Normen des Kreises verletzenden Homme de Lettres, dessen im Entstehen begriffenes Nietzsche-Buch ohnehin schon das Missfallen des Meisters erregt hatte. Und ich begriff, dass dieser Mann durch seine Treue zu dem Romancier nicht nur seine eigene Position im Kreis, sondern nach dem im Staat herrschenden Gesetzen gleichzeitig auch die seines Freundes Ernst Glöckner gefährdete. Mehr als jedes Buch, das ich während meines Studiums gelesen hatte, offenbarte mir die Lektüre dieser alle privatesten Zeugnisse die ungeheure Macht, die George auf seine Jünger auszuüben vermochte, und die Bedeutung, die der ganz auf den Meister, sprich George, bezogene Staat für die geistige Elite von zwei Generationen besessen hatte. George und seine Schüler. Diese Konstellation sollte mir wieder begegnen. Der Erfolg der ersten Edition sorgte für weitere Aufträge. Ich begann, Briefe und nachgelassene Schriften des 1944 im Alter von 42 Jahren gestorbenen Germanisten und Literaten Max Kommerell zu edieren. Eines Lieblingsjünger des Meisters, dessen frühe Briefe in Stil und Inhalt die staatlichen Strukturen und Hierarchien bestätigten, wie ich sie aus der Korrespondenz des 20 Jahre älteren Ernst Bertram kennengelernt hatte. Bertram, an den sich der Eleve Kommerell in Sachen seiner Habilitation heranzutasten suchte, sofern sich dieser Schritt mit den Interessen DMs, die Abkürzung des Meisters, gleich Stefan Georges, in Einklang bringen ließe. Vielleicht schreibt der 23-Jährige in einem Brief an seinen Lehrer Friedrich Wolters, vielleicht könnte sich jemand von uns unschwer bei Professor Bertram habilitieren. Ich weiß es nicht. Immer könnten sich indessen aus einem Fühlung nehmen mit ihm staatliche Ungelegenheiten ergeben, die ich auf keine Weise Gefahr laufen will. Soviel ich weiß, kennt ihn der M., der Meister, seit einem Jahrzehnt. Wenn er also eine Benutzung dieser Möglichkeit für ersprießlich hält, wird er sie mir ohne Zweifel anraten. Jedenfalls müsste alles in diese Richtung zu tun, der Initiative des Meisters vorbehalten bleiben. Man sieht, mehr als es Ernst Bertram je tat und tun wollte, hatte der junge Max Kommerell die Normen des Kreises verinnerlicht. Und doch, diese Perspektive hatte die Editorin Schritt für Schritt mitzuvollziehen, war der Bruch mit George vom ersten Tag an vorgezeichnet. Der schwäbische Witz, die originelle Verfremdung des Pathos durch eine höchst realistische Weltsicht, die Lust am spontanen Einfall, ja der Narretei schlechthin, die die Briefe des Schülers und jungen Studierenden bezeugen, konnten sich auf die Dauer nicht einem Ritual unterordnen, das zu einer, wie es 1930 in einer großen Retrospektive hieß, vollständigen Aufgabe des persönlichen Selbstgefühls zwang. Zu einer Aufgabe des Selbstgefühls, wie sie höchstens für einen Jüngling, niemals für einen Mann angemessen und erträglich sei. Max Kommerell begann zu rebellieren. Ich war 28 Jahre alt und der Entschluss von niemandem, sei er so groß wie er sei, meine Selbstachtung antasten zu lassen, wurde aller Hemmungen Herr. Der Bruch war unausweichlich und Max Kommerell wagte ihn in klarem Wissen um den Preis, den er zu zahlen haben würde. Verlust aller Freunde, der engste Vertraute beging Selbstmord, Verfemung durch den Kreis und Verfolgung durch den Meister im Traum bis zum Tod. Verweigerung und ihr Preis. Das war das Thema, das mich seit den Enthüllungen über die nationalsozialistischen Gräueltaten immer wieder einholte. In Max Kommerell begegnete mir ein Mann, der, wenn ich ein paar Jahre älter gewesen wäre, mein Lehrer hätte sein können. Vielleicht hätte mir sein witziges Ad absurdum Führen all der großen Worte und der Pseudofeierlichkeit offizieller Verlautbarung, mit denen wir gerade zu Ende des Krieges überschüttet wurden, schon früher die Augen geöffnet. Dabei war er in Politizis kein Widerstandskämpfer gewesen. Er hatte sich klein gemacht und war sogar in die Reiter SA eingetreten. Aber er hatte als Lehrer seine Schüler und seine spätere Editorin mit jener Menschlichkeit bekannt gemacht, die mittels ihrer leisen Skepsis, ihrer Urbanität, Vieldeutigkeit und ihres jedes Dogma unweigerlich dekouvrierenden Witzes die Welt der monologisierenden Rechthaberei, des imperialen Gestus des So und nicht anders und des rüden Schemas von Führer und Gefolgschaft, mit Ernst Bloch zu sprechen, zur Kenntlichkeit entstellte. Was mich angeht, so haben mich die lange Ehe mit einem Schriftsteller und Wissenschaftler und das Leben mit vielen Freunden, die an der Grenze von Poesie und Kritik arbeiten, gelehrt, dass ich es weder in einem noch im anderen Metier zu adäquaten Leistungen bringen würde. Aber das konkrete, individuelle Erfahrung spiegelnde Dokument in seinem Stellenwert zu erkennen und, ohne es seiner individuellen Aussage zu berauben, als Teil eines größeren Zusammenhangs sichtbar werden zu lassen, das faszinierte mich. Teilhabe an der Historie ist für mich eine Möglichkeit, bewusster zu leben und vom Imperfekt, will heißen, in der andauernden Vergangenheit aus, dem Präsens tiefen Schärfe zu geben. Die Verbindung von Erfahrenem und Gelesenem, von Leben und Lernen, die dazu führt, Vorurteile und eingefahrene Denkweise durch den Vergleich mit anderen Existenzen zu korrigieren, hat mich nicht losgelassen. Deshalb nicht, weil sie die Verpflichtung nach sich zieht, mitzuhelfen, dass sich Verhaltensweisen herausbilden, die ein humanes Zusammenleben, wenn nicht verbürgen, so doch ermöglichen. Kompromisseditorin, nein, mehr. Das Handwerk, kulturhistorische Texte zu edieren, ist für mich identisch mit der Aufgabe, im Wechselspiel von Erkenntnis und Erfahrung Geschichte so zu veranschaulichen, dass sie die Gegenwart mit bedeutet.